NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Am Mikrofon ist Bernd Musch-Borowska und das sind einige unserer Themen. Per Steinbrück wird Kanzlerkandidat der SPD. Kurt Beck tritt als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz zurück. Der Bundestag debattiert über die Verbesserung von Patientenrechten. Ein Flugzeug der Germanwings entging 2010 offenbar nur knapp einem Unglück. Und Mercedes trennt sich von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher. Das lange Rätselraten ist beendet. Per Steinbrück wird Kanzlerkandidat der SPD bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr. Das gab Parteichef Sigmar Gabriel heute überraschend in Berlin bekannt. Dietmar Riemer berichtet.
Um 15.18 Uhr war es parteiamtlich.
In Abstimmung mit den Mitgliedern des SPD-Parteivorstands werde ich für den kommenden Montag zu einer Sondersitzung des SPD-Parteivorstands einladen und Per Steinbrück für die Bundestagswahl 2013 als Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers vorschlagen.
Die Kandidatenfrage ist geklärt, wenngleich auch nicht fahrplanmäßig, denn das hatte sich SPD-Chef Gabriel doch wohl ein bisschen anders vorgestellt. Heute Morgen noch in München und plötzlich um 10.28 Uhr kommt die dpa-Eilmeldung unter Berufung auf Bild. Steinmeier habe hingeworfen, Steinbrück werde es. Also so schnell wie möglich nach Berlin, und man merkte Gabriel an, das hat ihm nicht gefallen.
Sie wissen, dass ich beabsichtigt hatte, diese Nominierung erst nach einer auch formalen Beendigung der Rentendebatte in der SPD nach dem 24.11.2012 vorzunehmen. Deshalb hatte ich ursprünglich vor, die Nominierung auf dem kleinen Parteitag der SPD am 24.11. bekannt zu geben und für den 9. Dezember 2012 nach Hannover zum ordentlichen Nominierungsparteitag der SPD für den Kanzlerkandidaten einzuladen.
Dieser Zeitplan war nun heute geplatzt. Gabriel musste alles dafür tun, dass er wenigstens bei der Präsentation des Kanzlerkandidaten seiner Partei der Herr des Verfahrens blieb. Dabei wusste er doch schon länger Bescheid.
Frau Walter Steinmeier hat mir vor etwa 4 Wochen mitgeteilt, dass eine erneute Kandidatur für ihn ausgeschlossen sei. Ich habe das zu respektieren. Und Per Steinbrück hat mir zum gleichen Zeitpunkt mitgeteilt, dass er zur Verfügung steht, wenn ich ihn vorschlagen würde.
Und dass Steinbrück zur Verfügung stehen würde, war seit vielen Monaten gar nicht zweifelhaft. Steinbrück brannte schon lange für den Job und er ist auch sicher, dass er es packen kann.
Es ist erkennbar, dass diese Bundesregierung in einem Jahr nicht wieder bestätigt wird. Aber wir wollen nicht nur, dass sie teilweise ersetzt wird, sondern wir wollen, dass sie durch eine rot-grüne Regierung ersetzt wird.
Ein klares Koalitionsbekenntnis also, und ein Vorbild hat der Kandidat auch.
Derjenige, an dem ich mir ein Beispiel nehmen will als großer Wahlkämpfer und der dabei erkennbar auch aufgeblüht ist, ist kein anderer als Gerd Schröder. Das heißt, ich empfinde diese Funktion als Kanzlerkandidat der SPD keineswegs nur als Pflicht und Verpflichtung, sondern ich werde mit all denjenigen, die in meiner Partei mir behilflich sind, deutlich machen, dass wir zu 200% versuchen, ein Wahlergebnis zu erzielen, das uns in eine strategische Position bringt, die nächste Bundesregierung zu bilden.
Und diese strategische Position kann natürlich auch eine Ampel mit der FDP beinhalten. Einige lassen schon schön grüßen von dort, wie zum Beispiel Wolfgang Kubicki aus Kiel, der ja nach Berlin wechseln will. Und Frank-Walter Steinmeier, nun, er bleibt Fraktionsvorsitzender. Und
ich habe mich entschlossen, für eine Kanzlerkandidatur 2013 nicht zur Verfügung zu stehen. Ich habe diese Entscheidung vor einiger Zeit Sigmar Gabriel mitgeteilt. Und lieber Sigmar, ich habe mich ganz herzlich dafür zu bedanken, dass du sie direkt respektiert hast.
Und der liebe Sigmar nahm es dann doch noch mit Humor, dass ihm der Zeitplan heute entglitten war.
Nun kommt das Leben manchmal etwas anders, als man es plant, sonst wäre es auch langweilig. Und Sie dürfen versichert sein, eines ist die SPD nie langweilig. Und ich finde, eines zeigt die Nominierung auch: In der SPD ist alles wie früher. Am Ende behält Helmut Schmidt immer recht.
Dietmar Riemer berichtete. Außerhalb der SPD hat die Kür des sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten gemischte Reaktionen hervorgerufen. Während Angela Merkel, die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende, die Nominierung von Per Steinbrück demonstrativ gelassen kommentieren ließ, werteten andere Politiker der schwarz-gelben Regierungskoalition Steinbrück als Notlösung. Anne Meyer fasst die Reaktionen zusammen.
Nun kennt also auch die Kanzlerin ihren Herausforderer. Bernd Steinbrück wird versuchen, Angela Merkel im kommenden Jahr aus dem Kanzleramt zu vertreiben. Und der scheint es mehr oder weniger egal zu sein, dass ausgerechnet ihr ehemaliger Bundesfinanzminister sie ersetzen will. Der Mann, mit dem die Kanzlerin in den Zeiten der Großen Koalition eng zusammengearbeitet hat.
Die Bundeskanzlerin wird sich jedem Kandidaten stellen und da hat sie nun überhaupt keine Vorlieben.
Sagte Merkel-Sprecher Steffen Seibert am Mittag in Berlin. Da war die Meldung zwar schon auf dem Markt, höchst offiziell aber noch nicht bestätigt. Als CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe dann vor die Mikros trat, schon.
Wir blicken zuversichtlich in die Auseinandersetzung im nächsten Jahr mit dem Kandidaten und mit seinem linken SPD-Programm.
Die CDU also offenbar seit spätestens heute voll auf Wahlkampfmodus, ähnlich wie die Grünen. Deren Chefin Claudia Roth freute sich über die Steinbrück-Kür.
Und heute ist ein guter Tag zu sagen, ja, die Auseinandersetzung mit Schwarz-Gelb beginnt. Unser Ziel ist eindeutig, wir wollen Schwarz-Gelb ablösen mit eigenständigen, starken Grünen, mit einer grün-roten Mehrheit.
Ob sich, wenn es für Rot-Grün nicht reichen sollte, die FDP anbieten würde, nicht ausgeschlossen. Zumindest kann der Fraktionschef der Liberalen im Landtag von Schleswig-Holstein, Wolfgang Kubicki, sehr gut mit einem Kandidaten Steinbrück leben.
Die Wahl von Per Steinbrück zum Kanzlerkandidaten eröffnet der FDP mit Sicherheit größere Optionsräume, als es vorher der Fall war.
Aber dass solche Gedankenspiele notwendig werden, dazu wird es gar nicht erst kommen, meint CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeld. Der passionierte Schachspieler Steinbrück, so Hasselfeld, werde die Kanzlerin nicht schachmatt setzen.
Anne Meyer berichtete. Per Steinbrück wird Kanzlerkandidat der SPD. Ein Kommentar dazu von Jens-Peter Marquardt.
Per Steinbrück soll es also jetzt machen. Der Wirtschaftsminister, der einst in Kiel gegen den Widerstand der Grünen den Ausbau der A20 vorantrieb. Der Ministerpräsident, der nach langen Jahren sozialdemokratischer Herrschaft in Düsseldorf das schlechteste Wahlergebnis seit 50 Jahren einfuhr und das Amt an Jürgen Rüttgers verlor. Ausgerechnet er soll also jetzt die SPD in die Bundestagswahl führen und Kanzler einer rot-grünen Koalition werden. Andererseits, der geborene Hamburger ist ein brillanter Redner mit scharfem Intellekt. Er ist schlagfertig und witzig, sein Unterhaltungswert ist auf jeden Fall größer als der der Kanzlerin. Steinbrück ist weltgewandt, auch außerhalb Deutschlands hört man auf ihn, gelegentlich allerdings ungern, so wie in der Schweiz, gegen die er die Kavallerie ausreiten lassen wollte. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Per Steinbrück ist ziemlich arrogant und geht Streit nur selten aus dem Weg. Auch nicht mit den eigenen Genossen, die er mal als Heulsusen tituliert hatte. Steinbrück gehört zum rechten Flügel seiner Partei. Mit den Vorstellungen der SPD-Linken kann er nicht viel anfangen. Und das könnte im Wahlkampf zum Problem werden. Steinbrück braucht ein Wahlprogramm, das zu ihm passt. Rente, Steuern, Hartz-Reformen, Sparpolitik. Es wird spannend zu sehen, wer sich da in den kommenden Monaten auf wen zubewegt. Die SPD auf Steinbrück oder Steinbrück auf die SPD. Noch liegt zwischen ihnen ein tiefer Graben. Für die Sozialdemokraten ist diese Situation nicht neu. Helmut Schmidt ist daran vor 30 Jahren gescheitert. Seine Partei hatte sich immer mehr von der Koalitionspolitik entfernt. Die FDP lief zur Union über und machte Helmut Kohl, der in diesen Tagen gefeiert wird, zum Kanzler. Es kann aber auch gut gehen, denn es war Gerhard Schröder, der diesen Helmut Kohl nach 16 Jahren ablöste. Schröder, der sich über viele Jahre gegen seine Partei profiliert und Niedersachsen nach dem Motto »erst das Land und dann die Partei« regiert hatte. Er gewann 1998 die Wechselwähler in der politischen Mitte, die ein Oskar Lafontaine niemals erreicht hätte. In dieser Konstellation wollen es jetzt die Sozialdemokraten erneut versuchen. Steinbrück übernimmt Schröders Rolle, Gabriel gibt den Lafontaine möglichst ohne dessen destruktive Eigenschaften. Im Vergleich zu einer Besetzung mit dem ernsthaften, sachkundigen Steinmeier dürfte dieses Wahlkampfensemble beim Publikum zumindest mehr Aufmerksamkeit finden. Steinbrück beherrscht nicht nur die Kandidatenrolle, er kann auch Kanzler. Nach dem Stand der derzeitigen Umfragen wird er das aber nicht werden. Die SPD liegt deutlich hinter der Union zurück. Auch mit den Grünen reicht es nicht für eine Mehrheit. Wahrscheinlich wird er deshalb nur Vizekanzler einer großen Koalition, auch wenn er das derzeit noch ausschließt. Für die Republik wäre das nicht das Schlechteste. Merkel als Kanzlerin, Steinbrück als Finanzminister und Steinmeier als Außenminister. Das hat schon einmal gut funktioniert, bevor das Gewürge der christlich-liberalen Koalition begann.
Jens-Peter Marquardt kommentierte. In Rheinland-Pfalz ist heute der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands von seinem Amt zurückgetreten. Kurt Beck ist an Rhein und Mosel fast schon ein Denkmal. Seit 1979 sitzt er im Landtag, seit 1993 führt er die Landes-SPD und seit 18 Jahren, länger als Kohl Kanzler war, regierte Kurt Beck in Mainz. Margret Ruschmann berichtet.
Schon Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass Beck einen Nachfolger sucht. Es wurde gemunkelt, seine Gesundheit sei nicht mehr die beste. Gleich drei Anwärter für das Amt des Ministerpräsidenten und SPD-Landesvorsitzenden drängten sich nach vorne. Innenminister Lewenz, Bildungsministerin Ahnen und der SPD-Fraktionsvorsitzende Hering. Als die Nachfolgedebatte an die Öffentlichkeit kam, war Beck wütend. Mit Macht beendete er die Debatte. Und auf die Frage, wie lange er noch im Amt bleibe, sagte er:
Genauso lange, wie meine Gesundheit das erlaubt, mit dem Ziel, diese Legislaturperiode zu machen. Daran hat sich nichts geändert. Und für die Gerüchte, die in die Welt gesetzt werden, kann ich nichts.
Damit war zwar die Partei fürs Erste ruhig gestellt, aber die Diskussion um Beck erhielt durch die Zuspitzung des Nürburgring-Skandals neue Nahrung. Denn Mitte des Jahres kam es knüppeldick. Die landeseigene Nürburgring GmbH ging pleite. Damit war klar, dass der Steuerzahler für die Investition von 330 Millionen Euro aufkommen muss, was Beck immer ausgeschlossen hatte. Die Opposition forderte Becks Rücktritt und stellte einen Misstrauensantrag. Beck lehnte ab, zurückzutreten, aber er entschuldigte sich im Landtag zum ersten Mal.
Und ich will deshalb die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, besonders aber auch in der Region um den Nürburgring und ganz besonders die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den verschiedenen Nürburgring-Gesellschaften um Entschuldigung bitten, dass wir sie in eine solche Unsicherheit geführt haben.
Zwar überlebte Beck den Misstrauensantrag, die SPD und der grüne Koalitionspartner standen geschlossen hinter ihm, aber Beck trug Blessuren davon. Umfragen des SWR zufolge brachen seine Sympathiewerte massiv ein. Zum ersten Mal überholte ihn CDU-Landeschefin Klöckner in der Gunst der Bevölkerung. Für Beck, der sich immer von den Rheinland-Pfälzern getragen wusste, eine herbe Enttäuschung. Er war damit nicht länger das Zugpferd seiner Partei. Seine Demontage war absehbar. Beck zieht jetzt die Notbremse. Neue Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz soll Sozialministerin Dreyer werden. Auf den ersten Blick eine Überraschung, zählt sie doch nicht zu denen, die sich danach gedrängt hatten. Erst in den vergangenen Wochen wurde ihr Name im Zusammenhang mit der Nachfolge häufiger genannt. Sie gilt als kompetente Sozialpolitikerin. Außerdem ist sie wegen ihrer herzlichen Art, auf Menschen zuzugehen, in Rheinland-Pfalz äußerst beliebt. Dass sie bisher nicht als Beck-Nachfolgerin gehandelt worden war, liegt vor allem an ihrem Handicap. Dreyer leidet seit 18 Jahren an multipler Sklerose, einer chronisch entzündlichen Erkrankung des zentralen Nervensystems. Aber sie hat bei vielen Gelegenheiten immer wieder bewiesen, dass sie trotz Handicap voll einsatzfähig ist.
Margret Ruschmann berichtete. Im sogenannten NSU-Untersuchungsausschuss hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier heute Vorwürfe zu seinem Verhalten bei der Aufklärung der Neonazi-Mordserie zurückgewiesen. Bouffier hatte im Jahr 2006 als hessischer Innenminister nach dem Mord an dem Internet-Café-Betreiber Halid Yozgat in Kassel Aussagegenehmigungen für V-Leute des hessischen Verfassungsschutzes verweigert. Christoph Grabenheinrich berichtet.
Es wird ein interessanter Tag heute im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages.
Mit dieser Einschätzung sollte die SPD-Obfrau im Ausschuss Högel recht behalten, wobei turbulent eher passen würde, wozu vor allem ihre Partei aktiv beitragen sollte.
Aus den Akten habe ich den Eindruck, dass er ein eiskalter Bürokrat ist. Er hat undifferenziert den Quellenschutz für hessische V-Leute über die polizeilichen Mordermittlungen in einer bundesweiten Mordserie gestellt.
Fällt Högel ihr Urteil über den hessischen CDU-Ministerpräsidenten schon bevor es überhaupt losgeht? Das ist dann selbst dem grünen Wieland zu dick aufgetragen.
Wir hören uns Herrn Bouffier erst an. Für uns Grüne gibt es niemals Vorverurteilungen.
Über genau die beschwert sich Volker Bouffier aber gleich zum Auftakt. Extrem selbstbewusst geht der einstige Innenminister Hessens in die Offensive, greift den Ausschussvorsitzenden Edati SPD an. Der hatte Bouffier schon vor Monaten öffentlich in der ARD die Behinderung von Strafverfolgung im Amt vorgeworfen. Das sei nicht nur falsch, sondern ehrenrührig, nehme zudem die Arbeit des Ausschusses vorweg, kritisiert ihn Bouffier dafür. In einem einstündigen Vortrag erklärt er dann, dass er sein damaliges Handeln weiter für richtig und vor allem gesetzestreu hält. Welches Interesse er denn gehabt haben solle, die Ermittlungen zu behindern, fragt Bouffier, bekommt Rückendeckung von seinem Parteifreund Binninger.
Der Vorwurf der Ermittlungsbehinderung, den halte ich wirklich für absurd.
Außerdem, so Bouffier, sei es nie darum gegangen, ob die V-Leute vernommen werden dürften, sondern nur wie. Mittelbar, also quasi über Bande durch den Verfassungsschutz, hätten sie jederzeit verhört werden können, was die Staatsanwaltschaft ursprünglich auch so gewollt habe. Eine direkte Befragung durch die Polizei hätte hingegen nicht zur Aufklärung des Mordes beigetragen, sehr wohl aber Sicherheitsinteressen Hessens und Deutschlands geschadet, da man dann auch V-Leute aus dem islamistischen Bereich enttarnt und somit verbrannt hätte. Den einzigen V-Mann aus der rechten Szene hätte die Polizei laut Bouffier befragen können, das aber nicht gewollt. Bouffiers Vortrag folgt ein extrem langes und sehr ungewöhnliches Wortgefecht mit dem Ausschussvorsitzenden Edati, obwohl der zuvor verkündet hatte:
Der hessische Ministerpräsident kann sich darauf verlassen, dass er in mir einen unvoreingenommenen Vorsitzenden vorfinden wird.
Diesem eigenen Anspruch wird er jedoch nicht gerecht, muss sich in der Sitzung dafür auch von den Grünen kritisieren lassen. Immer wieder versucht er erfolglos, offenbar parteitaktisch motiviert, Bouffier in Widersprüche zu verwickeln. Der ist ihm jedoch rhetorisch und argumentativ spürbar überlegen und beteuert immer wieder, richtig gehandelt zu haben. In den Hintergrund rückt dabei die eigentliche Erkenntnis, formuliert vom grünen Wieland.
Es war damals eine Art kalter Krieg in Hessen zwischen Staatsanwaltschaft, Polizei und Verfassungsschutz. Das haben wir an vielen Orten erlebt, aber so zugespitzt wie hier in Hessen eigentlich noch nicht.
Der parteiübergreifende Konsens, Sacharbeit in den Mittelpunkt zu stellen statt parteipolitischer Farbenlehre, scheint mit dem heutigen Tag allerdings endgültig aufgekündigt zu sein. Bleibt abzuwarten, ob sich die Union beim nächsten SPD-Zeugen revanchieren wird.
Christoph Grabenheinrich berichtete. Die Patienten in Deutschland sollen künftig per Gesetz vor gefährlichen Ärztefehlern geschützt werden. Das kündigten Gesundheitsminister Daniel Bahr und Redner der Unionsparteien heute im Bundestag an. Die Opposition warf der Koalition hingegen vor, mit dem geplanten Patientenrechtegesetz beim Schutz der kranken Menschen zu versagen. Dieses Gesetz sei ein Placebo, hieß es. Peter Mücke berichtet.
In einem sind sich Opposition und Regierung einig.
Die Zersplitterung des Rechts vom Grundgesetz über Sozialgesetzbuch, bürgerliches Gesetzbuch, Röntgenverordnung, Reichsversicherungsordnung, Berufsrecht, Gerichtsentscheidungen erschweren einen Überblick über bestehende Rechte und fördern natürlich dadurch Vollzugsdefizite.
Wolfgang Zöller von der CSU ist der Patientenbeauftragte der Bundesregierung und hat maßgeblich dafür gesorgt, dass sich Gesundheits- und Justizministerium jetzt auf ein Patientenrechtegesetz geeinigt haben.
An einer Umfrage kennen 6 von 10 Patientinnen und Patienten ihre Rechte nicht. Und deswegen brauchen wir die Bündelung der Rechte in diesem eigenen Patientenrechtegesetz,
sagt Gesundheitsminister Bahr. Der Opposition ist das jedoch viel zu wenig. Carola Reimann von der SPD.
Der Anspruch an ein neues Gesetz sollte aber sein, dass es mehr bringt, als die bisher in verschiedenen Gesetzen und Urteilen bereits bestehenden Patientenrechte zusammenzuführen. Das ist eine schöne Fleißarbeit, dieses Patientenrechtegesetz, aber nichts wirklich Neues.
Von einem reinen Placebo spricht ihre Fraktionskollegin Volkmar. Denn die Patientenrechte würden nur auf dem Papier gestärkt. Beispiel Behandlungsfehler.
Die Beweislast liegt zu 100% beim Patienten. Die Beweismittel hält zu 100% der Arzt. Und daran ändert sich mit diesem Gesetz nichts.
In der Tat muss auch weiterhin der Patient nachweisen, dass der Arzt einen Fehler gemacht hat. Ausnahme, besonders schwere Behandlungsfehler, die jedoch nicht definiert werden. So ist die Rechtslage auch schon heute.
Weitere Beweislastumkehren oder sogar eine generelle Beweislastumkehr würden, meine Damen und Herren, in Deutschland zu amerikanischen Verhältnissen führen. Und ich will nicht, meine Damen und Herren, dass der Arzt als erstes an das Risiko denkt und Risiko vermeiden will und deswegen eine Defensivmedizin in Deutschland stattfindet,
begründet Gesundheitsminister Bahr. Er lehnt auch einen Härtefallfonds ab, wie ihn Verbraucherschützer und Opposition gefordert haben, aber auch einige CSU-Gesundheitspolitiker.
Wir wollen nicht, dass es einen Anreiz gibt, auch für Ärztinnen und Ärzte, die sagen, es gibt ja den Entschädigungsfonds, der zahlt dann schon im Schadensfall, sondern derjenige, derjenige, der einen Schaden zu verursachen hat, muss auch dafür herangezogen werden und nicht die Solidargemeinschaft muss dafür mit Kosten aufkommen.
Stattdessen sollen die Krankenkassen verpflichtet werden, den Patienten mit einem kostenlosen Gutachten zur Seite zu stehen, um Ansprüche einzuklagen. Die Opposition beklagt weitere Punkte, Beispiel IGE-Leistungen, also Behandlungen, die die Kassen nicht zahlen.
Manche Ärztinnen und Ärzte nutzen IGE-Leistungen, um ihren Umsatz zu erhöhen. Dafür gibt es sogar spezielle Verkaufstraining, die bis vor kurzem noch vom Bundeswirtschaftsministerium mitgefördert wurden. Die Linke fordert darum, einen klaren rechtlichen Rahmen zu schaffen, damit die Patientinnen und Patienten nicht über den Tisch gezogen werden,
sagt deren Gesundheitsexperte Weinberg. Auch SPD und Verbraucherschützer fordern eine längere Bedenkzeit, damit Patienten nicht überrumpelt werden. Die Bundesregierung will jedoch nur, dass der Arzt über die Kosten informieren muss. Die Grünen Gesundheitsexpertin Klein-Schmeink mahnt außerdem schärfere Regelungen bei den Medizingeräten an.
Wir haben die Debatte gehabt um die Brustimplantate. Auch da, es bleibt dabei, wir haben nur freiwillige Regelungen der Wirtschaft. Wir haben keinen Ansatz, wo wir gesetzlich sagen, wir machen eine Verpflichtung für Register und schaffen damit Instrumente, die für Qualitätssicherung, aber auch für Transparenz sorgen.
Peter Mücke berichtete. Nach dem schweren Zwischenfall beim Flug einer Maschine der Germanwings im Jahr 2010, der jetzt aufgedeckt wurde, wird der Vorwurf laut, die Fluggesellschaft habe versucht, den Zwischenfall zu vertuschen. Giftige Dämpfe im Cockpit hatten die beiden Piloten fast ohnmächtig werden lassen und den Airbus mit 149 Menschen an Bord in große Gefahr gebracht. Peter Hornung berichtet.
Germanwings habe nichts vertuscht, das erklärte heute ein Sprecher der Lufthansa-Tochter. Das Unternehmen bemühte sich den ganzen Tag um Schadensbegrenzung. Ein gestern Nachmittag veröffentlichter Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen BFU setzte Germanwings unter Druck. Diesem Bericht zufolge ist am 19.12.2010 ein Airbus 319 der Germanwings beim Anflug auf Köln-Bonn in eine Luftnotlage geraten. Beide Piloten waren nahezu handlungsunfähig, weil ganz offenbar Giftstoffe in die Cockpitluft gelangt waren. Der Kapitän konnte die Maschine mit letzter Kraft landen. Der BFU-Bericht gibt die Dramatik der Situation wieder.
Der Co-Pilot hatte zu diesem Zeitpunkt Schwierigkeiten, den Ablauf in einem Gesamtbild zu erfassen. Er konnte sich nur noch mit Mühe auf einzelne Aspekte des ablaufenden Geschehens konzentrieren und spürte, dass er die anfallenden Informationen nicht mehr verarbeiten konnte. Auch der Kapitän war am Ende seiner Leistungsfähigkeit angekommen.
Germanwings erklärte heute dagegen, der Kapitän habe jederzeit alles unter Kontrolle gehabt. Das Unternehmen habe die Behörden sofort und umfänglich informiert. Damit widersprach Germanwings Recherchen von NDR Info und der Tageszeitung Die Welt, wonach die Firma den Unfallermittlern der BFU zunächst nur eine geschönte Version der Vorfälle im Cockpit übermittelt habe. Die Bundesstelle hatte in ihrem gestrigen Bericht festgestellt, dass sie erst ein Jahr nach dem Zwischenfall weitere Informationen bekommen habe, die dann zu einer Untersuchung führten. Der Vorfall war am Nachmittag auch Thema im Deutschen Bundestag. Dort wurden zwei schon vor Monaten eingebrachte Anträge von SPD und Grünen debattiert, die die Bundesregierung aufforderten, sich des Themas Gift in der Kabinenluft anzunehmen. Der aktuelle Vorfall zeige, so der grüne Abgeordnete Markus Dressel, dass es hier ein Problem gebe.
Wir haben eine Gesundheitsgefahr für Crew und Passagiere. Und deswegen haben wir auch ein ernstzunehmendes Risiko für die Flugsicherheit. Das haben wir bei diesem Fall explizit gesehen. Und wir haben auch gesehen, es ist ja beileibe kein Einzelfall, über den wir hier sprechen. Alleine 67 Fälle mit Öldämpfen sind in den vergangenen 3 Jahren amtlich erfasst worden.
Unterstützung bekam er von der SPD, die der Bundesregierung bodenlose Ignoranz vorwarf. Abgeordnete der Regierungsfraktion dagegen widersprachen. Thorsten Staffeld von der FDP sprang für Germanwings in die Bresche und warf der Opposition eine Medienkampagne vor.
Die Aufklärung über das Thema, das heißt, der ganze Prozess ist völlig transparent, dass man jetzt gerade versucht, das Ganze wieder aufzuhängen. Das zeigt eigentlich nur, wie gut offensichtlich die Opposition mit einigen speziellen Medien, die dort einen Kreuzzug, möchte ich fast schon sagen, betreiben, wie gut die Opposition sich mit diesen Medien auseinandersetzt.
Zu Wort gemeldet hatte sich heute auch die Pilotenvereinigung Cockpit. Deren Sprecher warf der Fluglinie Germanwings eine völlig unverantwortliche Verharmlosung der Problematik vor. Die Fakten im Falle der beinahe Katastrophe in Köln-Bonn sprechen eine eindeutige Sprache.
Peter Hornung berichtete. Die Lage in Syrien, der Atomstreit mit dem Iran und die drohende Kriegsgefahr im Falle eines möglichen israelischen Angriffs. Diese Themen standen bislang bei zahlreichen Reden vor der UN-Vollversammlung im Mittelpunkt. Heute sprach Bundesaußenminister Guido Westerwelle. Aus New York berichtet Claudia Sache.
Ein friedliches Miteinander der Kulturen und die großen globalen Konflikte der Erde standen im Mittelpunkt der Rede von Bundesaußenminister Westerwelle vor der UN-Vollversammlung. Im Zusammenhang mit dem Syrien-Konflikt übte er deutliche Kritik an der Untätigkeit des UN-Sicherheitsrats. Der Rat sei bis heute seiner Verantwortung für die Menschen in Syrien nicht gerecht geworden, sagte er. Die Blockade im Sicherheitsrat dürfe nicht das letzte Wort bleiben. Westerwelle vergaß auch nicht, auf eine notwendige Reform des höchsten UN-Gremiums hinzuweisen. Vor den Delegierten äußerte er außerdem seine Sorge über den ungelösten Atomstreit mit dem Iran. Teheran bleibe den Nachweis der ausschließlich friedlichen Absichten seines Nuklearprogramms weiter schuldig, sagte der Politiker. Deutschland wolle eine politische und diplomatische Lösung, jedoch dränge die Zeit, mahnte der Außenminister. Auch den Nahostkonflikt brachte er zur Sprache. Die Zwei-Staaten-Lösung droht uns zu entgleiten, sagte er wörtlich. Beide Seiten müssten neues Vertrauen aufbauen.
Claudia Sarre berichtete. Rekordweltmeister Michael Schumacher steht möglicherweise vor dem endgültigen Aus seiner Formel-1-Karriere. Sein Vertrag bei Mercedes wird nach dem Ende der Saison nicht verlängert. Schumacher wird durch den 16 Jahre jüngeren Lewis Hamilton ersetzt. Oliver Frick berichtet.
In der Formel 1 gibt es keinen Raum für Verdienste oder vergangene Erfolge. Hier zählen nur Resultate. Und die waren bei Mercedes und Michael Schumacher einfach über 3 Jahre eher enttäuschend. Auch wenn Sportchef Norbert Haug versucht, dies zu relativieren.
Natürlich haben wir noch nicht das erreicht. Wir haben aber auch einige Höhepunkte gesetzt. Also das wurden auch ein paar sehr gute Leistungen gezeigt. Allerdings noch nicht konstant genug. Wir sind noch im Aufbau mit unserem Team. Und wir werden uns schrittweise steigern und ganz bestimmt sukzessive nach vorne kommen.
Mercedes gibt Gas. Der Konzern in Stuttgart hat einen neuen Vertrag mit dem Formel-1-Management bis 2020 unterschrieben. Niki Lauda wird als Vorsitzender in ein Aufsichtsgremium des Mercedes-Teams eingebunden. Und Lewis Hamilton, einer der derzeit 3 besten Formel-1-Piloten, wird für eine stattliche Gage in den kommenden 3 Jahren für Mercedes kämpfen.
Gut, Lewis Hamilton ist ja in unserem System groß geworden. Er war mit Nico Rosberg gemeinsam in einem Car-Team, das wir unterstützt haben. Also wir haben die ganze Nachwuchsarbeit über Formel 3, GP2 bis zur Formel 1 mit dem Lewis begleitet. Also er ist ein Mercedes-Mann, ganz klar.
Lewis Hamilton ist 16 Jahre jünger als Schumacher. Er ist aggressiv, kompromisslos und pflegt einen Auftritt, der vor allem jüngere Käuferschichten ansprechen wird. So bekommt die Marke Mercedes einen jugendlicheren Repräsentanten, mit dem man weltweit Autos verkaufen kann. Und das Formel-1-Team bekommt einen Top-Piloten, der einen Sieg auch mal erzwingt.
Ja, ich glaube, dass ich das natürlich jetzt alles beweisen muss. Wir wollen Leistung bringen, wir wollen besser werden. Wir sortieren uns, stellen uns so auf, dass wir denken, die bestmögliche Leistung zu bringen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass uns das Schritt für Schritt gelingen wird.
Und Michael Schumacher? Ein Mann wie er möchte den Zeitpunkt seines Abschieds selbst bestimmen. Er wird nicht darüber begeistert sein, dass Mercedes ihm diese Entscheidung aus der Hand genommen hat. Auch wenn er dies, wie sein Bruder Ralf meint, befürchten musste.
Ihm war aber auch klar, wenn so eine Option wie Hamilton da ist, dass die wahrscheinlich genommen wird. Aber auch das ist ihm, glaube ich, ganz recht. Jetzt hat er den Kopf frei von dem Thema, wird das sicherlich auch gut und so bestmöglich zu Ende bringen. Und wer weiß, was dann passiert.
Fernando Alonso, der zurzeit beste Pilot, meinte übrigens neulich, dass Schumacher sowieso im falschen Auto sitze und er in einem sauber Ferrari schon mindestens 3 Rennen gewonnen hätte. Und ausgerechnet der Chef des Schweizer Teams, Peter Sauber, hat beim letzten Rennen in Singapur beiläufig erwähnt, dass Michael Schumacher jederzeit für ihn fahren könne. Schumacher wohnt am Genfer See, keine 3 Stunden von der Sauberfabrik entfernt. Die Formel-1-Karriere von Michael Schumacher könnte also unter Umständen weitergehen.
Das war ein Bericht von Oliver Frick und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernd Musch-Borowska. Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.